SWR 2 Feature.
Eins. Tape Tales.
Die vielen Leben der Kompaktkassette.
Episode 3 Bandarchäologie. Wir hören Wellenschlag an Kaimauer. Oder genauer, eins von 101 Geräuschen in Stereo für den Tonband, DIA, Video- und Schmalfilmamateur auf einer Kompaktkassette des Labels Music Mobile, Veröffentlichungsjahr unbekannt. Das Besondere an dieser Kassette ist nicht, dass der Wellenschlag an Kaimauer hier recht unbeeindruckend klingend archiviert wurde, sondern überhaupt die Tatsache, dass solch eine Kassette existiert. Denn aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, war das Speichern und Abrufen von Erinnerungen und Informationen in der Geschichte der Menschheit lange Zeit nur einem kleinen, privilegierten Teil vorbehalten. Die Medienwissenschaftlerin Dr. Pia Fruth schreibt in ihrem Buch Record Play Stop, die Ära der Kompaktkassette, von einem schriftlichen Speichermonopol der Eliten im vormechanischen Zeitalter. Diese Monopolstellung aber wird mit der Entwicklung mechanischer Datenspeicher mehr und mehr in Frage gestellt.
Ganz früh, also Ende des 19. Jahrhunderts, waren schon erste Bestrebungen da, die menschliche Stimme zu speichern. Warum das so war, das weiß man nicht ganz genau, aber ich würde sagen, der Impuls, einfach Dinge festzuhalten, zu speichern, und zwar auch jenseits dieser ganz großen Archive zu speichern, die es natürlich schon gab, die schriftliche Archive waren, sondern zu sagen, nee, wir halten auch Töne fest und wir können auch ein bisschen selber entscheiden, welche Töne wir festhalten und müssen nicht irgendwie durch alle Instanzen gehen. Das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Also das heißt, ich vermute, dass es auch da schon so gewisse Selbstermächtigungstendenzen gab.
Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des mechanischen Datenspeichers legt ein umtriebiger Erfinder im Jahr 1877 in New York mit der Präsentation seines Phonographen.
Der erste, der es eigentlich wirklich geschafft hat, beides zu haben, also sprich reinzusprechen und es auch nachher wieder abzuspielen auf dem gleichen Gerät, das war Edison mit dem Phonographen. Edison war ein bisschen taub. Der hatte mal Scharlach, als er ein Kind war, und er war ein bisschen taub. Und infolgedessen hat er einfach wahnsinnig laut da reingebrüllt in diesen Schalltrichter und damit sozusagen ein Input-Level erreicht, den es gebraucht hat, damit es laut genug war, dass man es auch nachher wieder abspielen konnte. Und funktioniert hat es eben tatsächlich mit einer Walze. Und in die Walze hat dieser Stift, von dem ich vorher geschrieben habe, eben Dinge reingeritzt. Und nachher hat der Stift diese Ritzen wieder abgefahren und damit die Membran, die da drin sitzt, in die andere Richtung in Bewegung gesetzt. Und das heißt, das, wo ich vorher reingeschrien habe, war nachher der Lautsprecher.
Das klingt alles noch ein bisschen aufwendig und behäbig. Doch als schließlich im Verlauf der Forschungsgeschichte die Möglichkeit der Magnetisierung für den Datenspeicherungsprozess entdeckt wird, ebnet sich der Weg über magnetisierten Draht und das darauffolgende Tonband hin zur Kassette, wie wir sie seither kennen.
Und da kam dann eben erstmal Grundig und dann Philips, also Lou Ottens von Philips dann ins Spiel, die erst gemeinsam und dann gegeneinander eine Kassette entwickelt haben, die zwei Löcher hatte. Wir haben heute immer noch die Normmaße von Philips. Philips hat einfach lizenzfrei den Nachbau der Kassette und des Kassettenrekorders erlaubt. Und damit war das Gerät, das massenhafter verbreitet war als andere Entwicklungen, und hat sich deswegen durchgesetzt.
Die Verbreitung der Kompaktkassette als Massenmedium lässt die von Pia Fruth erwähnten Selbstermächtigungswünsche der Menschen schließlich wahr werden. Von nun an ist es fast allen Bevölkerungsschichten und Einkommensgruppen möglich, selbstständig Klang, Geräusche, Musik und Stimmen festzuhalten und zu archivieren. Von Selbstermächtigungsideen zu Allmachtsfantasien ist es dann manchmal nur noch ein kleiner Schritt, wie der folgende Fund aus unserem Archiv erahnen lässt. The Definite Encyclopedia of Sound Effects, präsentiert auf 6 Kassetten, behauptetermaßen eine allumfassende Sammlung von Geräuschen und Klangszenarien. Die erste Seite der dritten Kassette aus dieser Sammlung widmet sich den Human Sounds, wie die folgenden zwei Audiobeispiele eindrucksvoll belegen.
E1. Coughing. 50 seconds. Seconds.
Wie diese auf Kassette mitgeschnittene Rülps-Performance des damals jungen Klang- und Aktionskünstlers Graf Haufen aus dem Jahr 1985 belegt, wird aus dem Speichermedium Kompaktkassette schnell auch ein Kommunikationsmedium. Kommunikation bedeutet meist auch Wissensaustausch. Und dass dieser auch Transfer von alternativem, andere würden vielleicht sagen hanebüchenem Wissen bedeuten kann, zeigt die nächste Kassette. Die Sprache meines Körpers. Organe und Symptome. Von D. Harald Alke. Veröffentlicht im selbstbetriebenen Kyborg Verlag. Wie nach kurzem Hören eindeutig klar wird, steht das D. vor Harald Alke definitiv nicht für Doktor.
Die Sprache meines Körpers. Wir beginnen weiterhin in etwa alphabetisch mit den Füßen. Die Füße haben etwas mit meinem Standpunkt zu tun, mit der Frage, wie ich mich fortbewege, ob ich vorankomme. Und darin liegt auch wieder, ob ich die Umstände, unter denen ich lebe, verstehe, ob ich begreife, meine Hände, womit ich es zu tun habe, worum es geht bei meiner aktuellen Situation. Und bei Beschwerden an den Füßen oder an den Händen, ich habe es schon zum Vergleich mit hineingebracht, muss ich mich fragen, was kann ich nicht verstehen oder was kann ich nicht begreifen? Ist mein Standpunkt falsch oder habe ich die Sache nicht richtig im Griff? Bei Hautproblemen hat es immer etwas mit Gefühlsproblemen und mit einer Überempfindlichkeit zu tun. Es ist meistens eine Bedrohung der Individualität, ein Mangel an Sicherheit oder Ungeduld, die in Schweiß wieder zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel können Sie alle Krankheiten, die rote Pusteln oder einen roten Ausschlag erzeugen, Masern oder Röteln zum Beispiel, sehr schnell und harmlos zum Ende bringen, indem sie das Kind oder auch den Erwachsenen in ein Zimmer stecken, das nach außen hin isoliert ist und nur rote Vorhänge hat und rote Lampen. Wenn Sie einen Menschen mit roten Krankheitserscheinungen auf der Haut rot beleuchten, dann geht diese Krankheit sehr schnell und harmlos vorüber. Stirnhöhlenprobleme oder Nebenhöhlenprobleme haben auch etwas mit den Menschen direkt um den betroffenen Kranken herum zu tun. Wenn ich Probleme habe in der eigenen Familie, sexuelle Probleme habe, nicht anerkannt werde, wenn ich meine Sexualität nicht in der richtigen Art und Weise ausleben kann, dann treten Nebenhöhlenprobleme auf. Dann wird dort zu viel Schleim produziert, anstatt dass dieser Schleim in meinen Geschlechtsorganen oder in meinem Liebesorgan produziert wird. Und das Gleiche gilt für meine Stirnhöhle. Zu viel Spannung, zu viel Hitze und Energie in meinem Austausch mit anderen Menschen.
Wir könnten diesen Diagnosen noch stundenlang weiter zuhören. Denn wie D. Harald Alke sicherlich auch zustimmen würde, Lachen ist gesund. Aber wir müssen weiter. Wir haben leider noch einiges an Audiomaterial vor uns. Also nicht leider, sondern gut. Gutes Audiomaterial vor uns. Überall, auf den Straßen, in defekten Abspielgeräten, in obsoleten Speichermedien, selbst versteckt.
Wir haben eigentlich in den 80ern mit der tödlichen Doris ein Interesse auf gerade auslaufende Medien gehabt. Also das hat mich besonders interessiert. Also alle Medien, die gerade neu kommen, wird ja immer erst gesagt, die sind jetzt halten unendlich, ne, wie die CD oder so. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren fangen die ersten an zu merken, huch, der Ton verschwindet, ne? Die zersetzen sich, die Medien. Und so ein bisschen war das mit den Kassetten auch. Wir haben auch auf der Straße damals Kassetten gefunden und da sind irgendwelche merkwürdigen Geräusche drauf. Also dieses Archäologische hat die Kassette ja schon drin.
Im Jahr 1980 gründeten Nikolaus Utermühlen und der hier zu hörende Wolfgang Müller die Künstlergruppe Die tödliche Doris. Diese erschafft sich, angespornt durch ihr archäologisches Interesse, ein Klangarchiv aus gefundenen, gebrochenen, unperfekten und verfremdeten Tonfragmenten, die sie dann in Interaktion mit Text in ihren Veröffentlichungen und Performances zum Einsatz bringen.
Ein defekter Kassettenrekorder, das hat mich immer sehr interessiert, weil Menschen sind ja auch nicht perfekt, die haben immer irgendwas, ne? Also das im Extremfall halt stottert jemand und versucht das irgendwie möglichst irgendwie damit umzugehen, also wegzumachen oder auch nicht. Oder jemand hat einen Dialekt, den hast du ungewollt, wenn du irgendwo aufwächst, hast du eine bestimmte Aussprache, die dich deine Herkunft verrät, in Anführungsstrichen. Und diese individuellen Merkmale sind auch bei Kassettengeräten. Also wir haben zum Beispiel Aufnahmen gemacht von defekten Kassettenrekordern, Aufnahmen, und die dann wiederum auf so einem Zweispur, so einem Gerät übertragen. Wir haben lauter Geräusche entweder erzeugt oder fertig gefunden, die nicht definierbar waren. Das hat uns interessiert. Uns hat nicht Eindeutigkeit interessiert.
Ich kann dir mal ein paar einzelne Loops vorspielen, ne?
Ja, gerne.
Okay, die da auftauchen. Vielleicht machen wir das so. Also, da gibt es zum Beispiel...
Gefundenes Klangmaterial neu zu kontextualisieren, ist auch das Interesse des Künstlers und Goldschmiedes A.K. Klosowski, der Anfang der 80er nach Sounds sucht, um aus ihnen Tape Loops zu basteln, mit denen er sein selbst entwickeltes Kassetteninstrument füttern kann.
In München hatte ich die Möglichkeit, auf ein großes Klangarchiv eines Vaters einer Bekannten zuzugreifen, die mir heimlich seine Schallplatten geliehen hat. Und der hatte also viel Ethnologisches und klassische Musik und damit habe ich ganz viele Schlaufen geschnitten dann. Bin dann auch losgegangen und habe zum Beispiel in einer Spielhalle, Flipperhalle, eine Aufnahme gemacht zum Beispiel und von fahrenden Zügen, also im Zug selber, die waren damals noch nicht so gut schallisoliert wie heute. Hatte ich einen kleinen Walkman, der aufnehmen konnte und habe den auf dem Boden gehalten. Hatte dann ganz tolle Rauschgeräusche, die ich heute noch sehr gerne verwende. Und solche Dinge habe ich gemacht.
Weißt du, was das ist?
Das ist ein Klavier, das in der Akademie, an der ich studierte, damals vollkommen zertrümmert im Eingangsbereich stand. Und da bin ich hingegangen und habe die Saiten angeschlagen, glaube ich, und das aufgenommen.
Das ist Mönche 5.
Mönche 5? Wo sind sie?
Da.
Das ist eins von diesen Halbgeschwindigkeiten.
Wen wir hier aufgeregt Interessensfragen an Kai Klosowski richten hören, ist Toben, der Informationssammler im Auftrag unseres Hörstücks. Hier steht er nun in Hamburg in Kai Klosowskis Wohnzimmer und Klangwerkstatt vor einem riesigen Regal voller selbst gebastelter und beschrifteter Loop-Kassetten und kann sich kaum entscheiden, welche er als nächstes angespielt haben möchte.
Und was mich noch interessiert, ist Börse.
Börse? Das gibt's heute gar nicht mehr aufzunehmen.
Nee?
Nee, das ist nämlich die Telefonansage der Börsenkurse. Das gab's damals noch.
AEG 204, BASF 245, Bayer 268 Geld, BMW 512,50, Contigummi 250 Geld, Daimler 620.
Dirich Holding
93 Geld.
Was noch?
Ich guck gerade, hier hast du viele. Das ist Jean-Michel Jarre. Steht da?
Also, ja.
Ja, sah auch aus.
Das sind so, habe ich noch nie verwendet, aber.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es sicherlich schon vermutet haben, diese Episode steht im Zeichen der Kassette als Archiv. Vor allem als Privatarchiv. Denn wie schon erwähnt, gilt die Kassette als das erste Speichermedium der Geschichte, das Hierarchievorstellungen und Klassenschranken großflächig unterläuft und die akustischen Produktionsmittel demokratisiert. Und so entstehen ab den späten 60er Jahren nach und nach Kassettenarchive in fast jedem Haushalt. Und dort lagern sie, teilweise bis heute, in Kellern und auf Dachböden. Field Recordings, Anrufbeantworterkassetten, selbstproduzierte Hörspiele, mitgeschnittene Radiosendungen, Proberaummitschnitte, Mixtapes, Stimmenaufnahmen der Kinder, Interviews oder auch Aufnahmen von Kinderstimmen, die sich gegenseitig interviewen.
Wie heißen Sie?
Norma.
Weißt du schon, Norma, wann, in welchem Monat du geboren wurdest?
Nein.
Wirklich nicht?
Ja.
Am wievielten denn? Ich meine, an welchem Monat?
Weiß ich nicht.
Kinder, die dynamische Grundprinzipien der Musik für sich entdecken.
Jetzt kommt das Lied laut und leise!
Heranwachsende, die ihre eigenen Klangarchive anlegen.
Bewegen einer Schubkarre. 3, 2, 1. Rollende Kugel. 3, 2, 1. Verschiebung einer Kiste. 3, 2, 1.
Margot die Kassettenbriefe an Wanda schickt.
Guten Tag, mein liebes Wanderchen. Heute ist Samstag, der 5. Mai. Und du wirst wieder schimpfen und sagen, die leichtsinnige Margot. Aber du musst dich daran gewöhnen. Ich finde eben eine Kassette zu besprechen ganz herrlich. Erstens mal kann ich so viel quatschen und zweitens mal kriegst du auch dadurch allerlei zu erfahren, wenn es auch nichts Interessantes ist. Und weißt du, Wanderchen, das Geld, ach Gott, na ja, an für sich, was gebe ich schon groß aus, wann gehe ich mal irgendwo hin, weder Kaffee trinken wie die Damen alle am Kurfürstendamm, wann mache ich das mal? Also, Fienchen, aber was mich natürlich wieder ärgert, die Kassette ist teurer geworden. Stell dir vor, die kam 4,50 Mark und jetzt kostet 4,75 Mark. Na, was wird überhaupt billiger? So, meine Kleine.
Enkel, die Weihnachtsgrüße an den Opa schicken.
Lieber Opa, du liegst ja jetzt im Krankenhaus. Deshalb kommen wir morgen nicht zu dir ins Haus.
Schade.
Menschen, die Melodieideen beim Duschen dokumentieren. Menschen, die ihre Stimme für die Nachwelt archivieren.
Mir tut nichts weh, ich habe keine Krankheit, ich habe keinen Krebs irgendwo rumhängen oder sitzen. Und ich habe allerdings, das muss ich also zugeben, zurzeit keinerlei Appetit. Ich habe also weder heute Mittag was gegessen, noch heute Abend, doch ein Ei
und eine Banane und noch eine Birne habe ich meist zugeschnitzt.
Menschen, die ihr ganzes Leben archivieren.
Ich bin ja schon viele Jahre hier im Haus, auch im Archiv tätig. Und eine der wenigen im Archiv, der sich für diese alten Sachen interessiert, auch ein Herz dafür hat, das spricht sich im Haus natürlich rum, dass der Christian Kollett ist, der für diese alten Sachen Interesse hat. Und das heißt, immer wenn hier irgendwo im Haus Nachlass auftaucht, redaktionell oder auch privat, dann rufen die meistens mich an. Im Fall Wolfgang Seelbinder war das auch so. Ich bin gut bekannt mit unserem ehemaligen Jazzredakteur Ulf Drechsel. Der hat mich mal drauf angesprochen. Er
hatte einen Nachlass aufgetan in Wilmersdorf, eben von diesem Wolfgang Seelbender. Der hat ihn einige Wochen vorher angerufen, die kannten sich schon einige Jahre, weil Wolfgang Seelbender leidenschaftlicher Jazzfan war, und ihn gebeten, sich um die Schallplatten und auch CDs zu kümmern, die er zu Hause stehen hat, weil ihm war klar, es geht nicht mehr so lange gut mit seiner Krankheit. Und da hat Ulf Drechsel ihm das zugesagt. Ja, und dann bin ich mit meinem Sohn zusammen am 1. Mai 2021 in diese Wohnung und bin da durchgelaufen und habe diese Kassetten gesehen, diese Menge. Und ich bin es ja gewohnt, dass jemand so eine Wand mit Schallplatten hat. Aber das hat mich wirklich umgehauen.
Was Christian Kollett, Künstler und Dokumentar im Archiv des RBB, umhaut, ist nicht nur die schiere Menge der in der Wohnung des verstorbenen Bankangestellten Wolfgang Seelbender in Bierkartons lagernden Kassetten, sondern auch ihr Inhalt und die Akribie seiner Dokumentation.
Wenn die Kassetten nicht beschriftet gewesen wären, hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht mitgenommen, weil ich hätte Jahre abgehört, um rauszukriegen, was ist auf diesen 20.000 Kassetten drauf. Und beim Durchschauen schon in der Wohnung habe ich eben eine Kassette gefunden, wo er geschrieben hat, da ist ein Telefonanruf drauf. Und da war mir klar, okay, Wolfgang Seelbender hat nicht nur Konzerte mitgeschnitten, Theaterbesuche, Fernseh- und Hörfunksendungen, sondern auch Teile seines Privatlebens.
Einen schönen guten Morgen. Hey, Uwe. Das ist lieb von dir. Ich kann dir nur eins wünschen, da du ja keinen Geburtstag hast, wünsche ich dir halt auch ein gutes Jahr 1987. Nee, ich bin schon seit 8:30 auf, aber es einen schlechten Eindruck macht, wenn man so früh angerufen wird und dann vielleicht auf dem Klo sitzt oder sich rasiert oder gerade frühstückt. Ich habe vorhin mein Bett neu bezogen und werde jetzt mal den nächsten Monat auf der anderen Seite liegen. Man liegt nämlich, wenn man so ein schönes Doppelbett hat, kann es auch sein, dass dann die eine Matratze nicht, also so jetzt für einen Ausgleich.
Telefonate mit Freunden, Geliebten und Verwandten, Restaurantgespräche, Urlaubsreisen, Konzerte, Fernsehsendungen, Krankenhausbesuche und Beerdigungen. All das nimmt Wolfgang Seelbender 35 Jahre lang auf Kassette auf. Fasziniert von diesem Fund beginnt Christian Kollett, sich in detektivischer Manier durch den Materialberg zu hören.
Nach und nach hat sich der Fokus dann wirklich beim Durchschauen dieser 20.000 Kassetten verschoben, mehr auf das Private, weil immer mehr private Kassetten auftauchten, ich Querverbindungen dann auch ziehen konnte, Namen tauchten immer wieder auf. Ich habe es dann irgendwann auch mal Archäologie genannt, also Hörfunkarchäologie, dass man da sich so durchgräbt und da mal wieder ein Stück von der Scherbe findet und woanders nochmal was. Ja, und allmählich setzt sich dann, auch wenn man die Kassetten dann digitalisiert und anhört, so ein Bild zusammen.
Dieses Bild transformiert er schließlich in ein wunderbares Radio-Feature mit dem Namen Wolfgang, ein Leben auf 20.000 Kassetten, das anhand der bespielten Magnetbänder die Lebensgeschichte ihres Besitzers nachzeichnet.
Wann hat man denn noch die Chance, solche Dokumente zu finden? Wenn jemand Tagebuch schreibt, ist das ja meistens sehr kontrolliert. Der überlegt genau, was schreibt er auf, was schreibt er nicht auf. Aber wenn jemand einfach nur mitschneidet, Gespräche, und auch nicht, um sie der Nachwelt zu überliefern, sondern erstmal nur für sich, dann ist das ein Zeitdokument ersten Ranges. Das bekommt man nicht so schnell. Also ich kenne keinen anderen Nachlass mit so vielen Kassetten und mit diesem Inhalt.
Bleibt die Frage nach der Motivation. Warum nimmt jemand sein ganzes Leben auf Kassetten auf?
Dem Sammler ist es ja erstmal nur wichtig, dass er das Ding, den Gegenstand oder so hat. Man könnte ja auch sagen, Wolfgang war es in erster Linie wichtig, er hat diese Sendung mitgeschnitten, dieses Konzert und gut ist. Aber die Kassetten zeigen deutlich, auch in der Beschriftung, er hat diese Kassetten gehört, er hat Kommentare dazu geschrieben und ich habe jetzt gerade Postkarten bekommen, wo Wolfgang Seelbender aus dem Urlaub auf die Postkarte schreibt, er hat sich Kassetten mitgenommen, um sie dort nochmal zu hören. Also für ihn war das ein eigenes Archiv. Wie man Bücher zu Hause hat, die man immer mal wieder vielleicht liest und reinschaut, so hat er diese Kassetten wirklich gehört. Er hat damit gelebt, gearbeitet. Das war sein akustisches Gedächtnis.
Wir hören zu, wie Wolfgang Seelbinder im Juli 1989 auf Reise mit seinem Walkman in der Budapester Philharmonie heimlich eine Oper mitschneidet und danken ihm für sein Archiv und die Möglichkeit dieser Überleitung. Von Oper auf Kassette zu Oper auf Kassette. Von Wolfgang zu Wolfgang.
Die Oper ist das, es gab verschiedene Auflösungen der Gruppe. Also das eine ist, sie hat sich in Weißwein aufgelöst. Also dass ich quasi den Namen übertragen habe auf den Weißwein und dachte auch, ich könnte dann Weinhändler werden. Also ich habe das nochmal versucht, 5 Jahre später. Das hat nicht funktioniert. Also das war ein preiswerter, guter Wein. Mein Traum war wirklich, die tödliche Dose lebt weiter in irgendwelchen Edeka-Regalen oder in irgendwelchen Supermärkten und ich kann davon leben. Das wäre perfekt gewesen. Hat aber nicht funktioniert. Heute ist dieser Wein Essig geworden und ist eine Auflösung. Dann gibt es die unsichtbare Platte, ist ein anderes Auflösungskonzept. Und die Oper ist ein Auflösungskonzept. Also wir waren auf der Documenta 1987 und werden aber auch davor außerdem noch zu den Opernfestspielen in München eingeladen. Und ich denke, ja, das ist so eine tolle Möglichkeit, die Auflösung, also diese Erhöhung der Gruppe zu feiern. Also Oper ist ja was ganz so, da kommt man oben an und so. Ich mache da keinen Unterschied zwischen Hoch- und Subkultur, weil die Subkultur, das ist die Hochkultur der Zukunft, während vieles, was heute als Hochkultur gilt, irgendwann verschwindet und noch nicht mal mehr als Subkultur überlebt, sondern als angepasst und langweilig. Ne? Und diese Erhöhung Oper, dachte, das ist doch eine tolle Sache, den Autofetischismus Deutschlands, ich komme aus Wolfsburg, zu thematisieren. Autofahrt in Deutschland mit Helmut Kohl, der war damals erst Kanzler ein paar Jahre. Und wir fanden ihn jetzt nicht so toll und so sehr dröge und dachten so, es wäre doch irre, wenn der jetzt bei einem Autounglück ums Leben gekommen ist. Und in der Oper über ein Medium, so aus dem Reich der Toten spricht. Und das war eine japanische Touristin, die gerade nach Berlin gekommen ist, die später hier geheiratet hat und kein Wort Deutsch konnte. Die hatte dann Kopfhörer an und hat dann, und da konnte man eben genau damals ein Kassettengerät benutzen. Die hat über ein Kassettengerät quasi oder ein Walkman gehört, was sie sprechen soll. Ohne Kassette war das noch gar nicht denkbar. Heute könntest du das über Funk irgendwie rein, aber mit unseren bescheidenen Mitteln war das nur über die Kassette möglich, technisch.
Hallo, rufe die Bundesrepublik Deutschland. Ich erhöhe die Sprengstoffbestellung auf das Zehnfache. Nun müsst ihr uns rechnen. Ihr werdet mit uns am Abbau der Welt arbeiten. Wir danken euch.
Nicht nur der Text, den die japanische Touristin, nun plötzlich Operndarstellerin, singt und spricht, wird via Walkman von Kassette souffliert. Sämtliche Musik der Auflösungsoper Autofahrt durch Deutschland kommt von Magnetbändern. 27 Tapes mit Klangmaterial aus dem Fundus der tödlichen Doris werden von diversen Kassettengeräten im Raum verteilt manuell zugespielt und interagieren mit der reduzierten, doch wirkmächtigen Handlung der Inszenierung.
Tabea Blumschein und Hermoine Zittlau und Etsuko Okazaki, das waren die drei Darstellerinnen, die dann quasi aus einem Auto kamen, immer einzeln und dann irgendwie verschiedene Sachen sangen und am Schluss dann tot am Boden liegen oder sich nochmal verneigen von dem Publikum, bevor sie... Also die Oper ist ja sowas wie totaler Camp auch irgendwo.
Guten Tag. Kennen Sie schon den neuen Audi A4? Der Audi A4 überzeugt durch neue Klarheit in Konzept und Design. Sein markantes Profil und seine großzügige Linienführung bringen seine Dynamik auf vorbildliche Weise zum Ausdruck. Das Leitmotiv bei der Gestaltung...
Lassen Sie ihn ruhig reden. Ich frage mich, kann Technik überhaupt schön sein? Dann sehe ich mir den neuen Audi A4 an und plötzlich ist das überhaupt keine Frage mehr. Da ist alles von gestalterischer Harmonie geprägt. Ganz leicht, ganz elegant. Eben einfach schön.
Und Bewegungsfreiheit. Im Inneren überzeugt der Audi A4 durch ein Plus an Knie- und Kopffreiheit, Schulterbreite und Kofferraumvolumen. Eine verbesserte Ausstattung mit hochwertigen Materialien rundet das Interieurkonzept ab. Qualität und...
Ich an Ihrer Stelle würde mich hier einfach mal reinsetzen. Wenn ich im neuen Audi A4 bin, wird die Welt nicht kleiner, sondern größer. Dieses Raumgefühl ist wirklich einzigartig.
Nicht allein den deutschen Autofetischismus dokumentiert die eben gehörte Kassette. Sie transportiert auch ein recht stereotypes Geschlechterbild. Das Mysteriöse daran aber ist, dass wir nicht so recht verstehen, wie diese kurze Kassette mit 2 Minuten Bandlänge zum Einsatz kam. Denn sie ist nicht beschriftet. Die Hülle verrät nur Audi A4. War es ein Werbegeschenk? Oder wurde es beim neuen A4 mitgeliefert, quasi als unmittelbare Vergewisserung, dass der getätigte Kauf des Autos die richtige Entscheidung war? Wir wissen es nicht. Auch diese Kassette aus dem Nachlass meines verstorbenen Großvaters mit dem handschriftlichen Titel Trommel von Uli und keiner weiteren Informationen gab lange Zeit Rätsel auf. Öfter habe ich mich gefragt, wer da wohl so beschwingt auf die Resonanzfälle haut. Erst die neuere technische Entwicklung in Gestalt einer Musikerkennungs-App half bei der Beantwortung dieser Frage. Falls Sie es auch interessiert, der Interpret heißt Brent.
Johannes, it's not working.
Wen wir hier im Hintergrund hören, ist der griechische Sänger und Musiker Demis Roussos. Das wissen wir, weil es die Bleistiftaufschrift auf diesem schönen cremeweißen C60er-Tape von BASF besagt. Wer da allerdings immer mal wieder den Rekordknopf betätigt, um Menschen beim Zeittotschlagen im Park aufzunehmen oder seltsames französisches Leiern, wird wohl für immer das Geheimnis dieses Straßenfundes bleiben.
Haltestellenband der Linie 15 von Stammheim nach Heumaden und zurück.
Bei diesem Straßenfund, oder besser Fund in einer ausrangierten Stuttgarter Straßenbahn, gibt weniger der Inhalt Rätsel auf.
Stammheim, Rathaus.
Vielmehr erscheint es aus heutiger Perspektive schwer vorstellbar, wie das Abspielsystem von Kassette wohl funktioniert haben mag. Einfach immer manuell Start-Stopp vor jeder Haltestelle?
Korntaler Straße. Zur Linie 99 bitte umsteigen.
Auch erscheinen uns die Haltestellen der Linie 15 auf die Dauer doch ein bisschen dröge. Und so mischen wir noch ein paar Trommeln von Uli dazu. Gute Fahrt.
Heutingsheimer Straße. Wimpfener Straße. Salzwiesenstraße. Zahn-Nopper-Straße. Zur S-Bahn und zur Linie 99 bitte umsteigen. Kirchtalstraße.
Ich weiß noch. Ich habe Schuhen an. Die meisten Gänger, die haben damals Klumpen an. Das waren ganz schlechte Tiere damals. Und die Schuhen, die magte eine Schuster jedes auf der Apfelstraße. Als wir Gott für die Schuld waren, das war zu Hus, mit Ruhe Backstehen, wie damals die Bahnhöfe, die Scholle und auch die Krankenhäuser und Klöster gebaut wurden. Da sah ich für den Opa, Opa, mein Münster soll nicht noch ein Jahr warten.
Wir stecken nun tief drin in den Sedimentschichten der Kompaktkassetten-Ära. Und zwar im Archiv des Amts für Rheinische Landeskunde. In seinem Auftrag entstanden zwischen 1981 und 1986 700 Sprachaufnahmen, welche teils von Gewährspersonen selbst auf Kassette aufgenommen und eingesandt wurden. Ein Großteil der Audiodokumente wurde schließlich unter dem Titel »Das Rheinische Platt«, eine Bestandsaufnahme, auf einem Tape mit Begleitbuch publiziert.
Aber dann kommt der 1. April 1981. Ich lief den Tag vergeblich nicht. Die drei Grützen wohnen halt in der Schule. Er war fertig, wo ich an diesem Morgen tisch. Da bibrokel für ihr im 10 Uhr in der Schule zu sein. Die Mutter ging oben ob die Bühne und leite Bänden auf. Da stung ich halt wie vor dem Spiegel und bekiek mich noch eens. Ich war doch so staats. Dann ging ich alles wie oben ab. Die Mutter war immer noch nicht fertig. Dann leid sie noch in ihrer Kammer mit Bett auf. Als sie dann wie in die Stufe kam, sog sie mich wie für den Spiegel stand.
Wir hören diese alten Stimmen, verstehen nichts und freuen uns darüber, weil uns mal wieder bewusst wird, was für eine wunderbare Zeitkapsel die Kassette doch ist. Das zeigt auch der nächste Fund aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks. Eine Zündfunksendung vom 4.7.1982, die sich in voller Länge dem noch recht neuen Phänomen der Tontäter widmet.
Eine kurze Aufklärung für alle Mitreisenden, die noch nicht wissen, worum es heute geht. Seit geraumer Zeit gibt es Tontäter, die ihre Musik auf Kompaktkassetten veröffentlichen. In kleinen Auflagen, ohne kommerzielle Rücksichten und zum Spaß für sich und alle, die es leiden können. Wir haben im Zündfunk-Club schon mal über sie berichtet. Ich habe im April den Münchner Kassetten- und Zeitvertreiber Molto Menz auf seiner Kassettentour begleitet und die Leute auch besucht. Darüber später mehr, zunächst ein Feedback auf unsere letzte Kassettensendung, das aus dem Rahmen fällt.
Hallo Low Noise und Highcom. Eure Sendung heute am Sonntag, dem 7. März, hat mich endlich dazu animiert, euch mal was zu schicken. Der Hauptgrund, warum ich euch was schicke, ist aber nicht die Stücke, die ich vorspielen möchte. Aber da ich das tun will, habe ich mich entschlossen, meinen Brief auch auf Kassette zu sprechen. So, dann werde ich euch jetzt mal meine Stücke vorspielen. Es sind insgesamt 3 Stücke. Die sind hauptsächlich auf dem Casio-Ding entstanden, was ihr da ja auch habt. Die Stücke sind eigentlich nicht zum Senden bestimmt. Ich habe sie ehrlich gesagt mehr aus Langeweile gemacht, aber beim Spielen hat es Spaß gemacht. Vorher will ich mich schon mal von euch verabschieden. Tschüss, euer Michael Lang, Nikolaistraße 7, 3550 Marburg, Lahn.
Sorgen Sie nun bitte dafür, dass Sie ganz ungestört sind. Legen Sie sich bequem auf den Rücken und lockern Sie zu enge Kleidungsstücke. Schließen Sie nun bitte Ihre Augen und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit von außen weg nach innen auf Ihren Körper. Prüfen Sie einmal, wie Ihr Körper liegt, wo er den Boden berührt. Beobachten Sie einfach Ihren Körper. Ganz passiv beobachten. Ihr Atem geht ganz ruhig und regelmäßig. Ganz ruhig und regelmäßig.
Wir kommen nochmal auf einen Straßenfund zu sprechen. Diese Kassette der Superlearning-Reihe der Gesellschaft für ganzheitliches Lernen stand in ihrer Hülle in Videokassettengröße samt 34-seitigem Beiheft an einen Frankfurter Gartenzaun gelehnt. Dass sie jemand dort ausgesetzt hat, liegt sicher nicht daran, dass heutzutage niemand mehr Entspannungs- und Konzentrationstraining benötigt, sondern dass es dafür mittlerweile digitale Plattformen gibt, auf denen sich alle möglichen Angebote der Ratgeberschaft finden lassen. Die Ursprünge solcher Selbstoptimierungsprogramme sind allerdings in der Kompaktkassetten-Ära zu finden. Anleitungen zur Aktivierung innerer Heilkräfte und der Leistungsfähigkeit, Kassettenprogramme für Gedächtnistraining und Meditation sprießen wie Pilze aus dem Boden, werden in Selbst- und Kleinstverlag veröffentlicht und über Mailorder und Inserate verbreitet. Die Kompaktkassette ist dafür das perfekte Medium, lässt sie sich doch kostengünstig in beliebiger Auflage und Spiellänge produzieren. Wir hören nochmal in einen ähnlichen Magnetbandfund. Eine Audioanleitung zur Selbsthypnose von Dr. Med Hans Grün und imaginieren uns mit Hilfe der neu erworbenen Autosuggestionskräfte an einen anderen, aufregenden Ort.
Sie sehen verschiedene Türen. Durch diese Türen ist Ihnen der Zugang zu den verschiedenen Bereichen Ihres Unterbewusstseins möglich. Die Türen tragen kleine Schilder mit Aufschriften. Sie gehen zu der ersten Tür hinüber. Kreativität steht auf dem Schild. In einer bunten, lustigen Schrift. Das ist ja interessant, denken sie. Entschließen sich aber, erstmal weiter herumzugehen, um herauszufinden, was es hier sonst noch so alles gibt. Sie stehen vor der nächsten Tür. Körper und Gesundheit steht auf dem Schild. Das schaue ich mir demnächst sicher an, nehmen Sie sich vor. Sie gehen zur nächsten Tür. Alte Erinnerungen steht da geschrieben. Sie bleiben stehen. Na, wie wäre es damit?
Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg.
Welcome to Hamburg. We are glad to greet you in the port of Hamburg. Welcome to Hamburg.
Ja, der Gründer der Anlage, der im Jahre 1952 diese Anlage schuf, der wollte mit der Hamburg-Flagge, die jetzt oben am Mast hängt, in 40 Metern Höhe, jedes Schiff begrüßen, das rein- oder rausfährt. Dazu geht die Flagge dann runter, so wie man die Mütze herunternimmt, wenn man jemanden auf der Straße grüßt oder den Hut herunternimmt. Und er hat dann erwartet von den vorbeifahrenden Schiffen, dass sie zurückgrüßen mit ihrer eigenen Landesflagge. Das haben sie damals auch alle getan. Zusätzlich hat er zu dem Flaggengruß die Nationalhymne gespielt. Für einlaufende Schiffe und auch für auslaufende Schiffe. Und dafür hat er zunächst mit Schallplatten angefangen. Irgendwann in den 70er Jahren hat er umgestellt auf diese kleinen Kompaktkassetten. Und die wurden konsequent noch bis zum Jahre 2006 gespielt. Dann wurde umgestellt auf den Computer. Und zwei Kollegen haben noch weiter bis zum Jahre 2010 mit den Kassetten gespielt, weil sie mit dem Computer nicht so gerne gearbeitet haben. Dann haben wir dann irgendwann diese Doppellaufwerke in den Keller gestellt. Also mittlerweile sind sie ja nicht mehr zu sehen. Und die Kassetten haben wir unter die Decke gehängt, damit die Gäste immer noch anhand der Beschriftungen sehen können, welche Nationalhymnen wir haben. Das kann man auf dem Computer ja nicht so gut erkennen.
Erzählt Eckhard Bolte, seit über 20 Jahren Begrüßungskapitän der Schiffsbegrüßungsanlage in Hamburg-Wedel. Seine Kommandobrücke ist ein kleiner verglaster Raum im Gebäudekomplex eines gastronomischen Betriebs am Ufer der Elbe. Das Centerpiece der Begrüßungszentrale bildet ein riesiges Kassettenregal unter der Decke, das die Nationalhymnen dieser Welt in sich trägt.
Wir haben hier 153, aber wenn ich die Schublade aufziehe, dann sehen Sie, da haben wir noch ein paar mehr. Okay. Wir haben aber nicht sämtliche Länder. Und ich habe auch längst nicht alle gespielt. Ich würde mal schätzen, vielleicht 40% oder 50% habe ich gespielt. Die anderen sind hier nie gefragt worden, weil keine Schiffe aus den Ländern hier vorbeigekommen sind. Zypern läuft sehr häufig, Malta. Das sind die sogenannten Flaggenstaaten. Die sind billig, zahlen keine Steuern und die Bedingungen sind da sehr günstig für die Reedereien, für die Seeleute natürlich. Scheiße, auf Deutsch gesagt.
Das Phänomen der sogenannten Ausflaggung, das heißt Schiffe fahren aufgrund von Rationalisierungsprozessen unter einer anderen Flagge, veranschaulicht eindrucksvoll die Willkür des Konstrukts der Nationalstaatlichkeit. Diesem scheint sich auch der Kassettenkatalog der Begrüßungsanlage bewusst, macht er doch beim genauen Hinschauen einen Unterschied zwischen Hymne und Nation.
Ich sehe da auch gerade, da sind nicht nur Länder, sondern da gibt es noch La Paloma zum Beispiel zu sehen.
La Paloma 20 Uhr und da steht nur Sonnenuntergang. Wenn der Sonnenuntergang jetzt um 22 Uhr war, dann haben wir den da gespielt. Und wenn wir um 20 Uhr schon aufhören mussten, wegen unserer lieben Nachbarn, weil wir nicht so viel Lärm machen dürfen nach 20 Uhr, da wurde dann eben ein Text dazu gesagt, dass wir wegen behördlicher Anweisungen eben um 20 Uhr schon aufhören müssen. Aha. Und der andere Sonnenuntergang, der mit La Paloma, den gab es immer dann, wenn jetzt auch noch Kreuzfahrtschiffe abends rauskamen, für die hatten wir noch eine besondere Genehmigung. Machen wir Wunschkonzert.
Naja, und ich wollte Sie jetzt gerade fragen, was ist denn Ihre Lieblingshymne? Haben Sie einen?
Ich habe verschiedene, ja. Wollen Sie mehr eine temperamentvolle oder lieber eine ganz unter die Haut gehende haben wollen?
Unter die Haut finde ich gut.
Mit der Unterstützung der Hymne Lettlands verabschieden wir uns von Eckhard Bolte und den Vermächtnissen der Kompaktkassetten-Ära. Auch wenn schon bald im Rentenalter und ein wenig angestaubt, lebt die Kassette weiter. Nicht nur als Erinnerungsträger und Weltklangdokument vergangener Zeiten, sondern nach wie vor auch als analoges Experimentierfeld für Neugierige und reizvolles Medium für Nischenpublikationen. Doch dazu vielleicht noch an anderer Stelle mehr. Und damit wir hier nicht in die Verlegenheit des Formulierens einer allzu emotionalen Abschiedsrede geraten, überlassen wir die Schlussworte unserem alten Bekannten Wolfgang Seelbinder. Auf Wiedersehen, Teneriffa.
Abschiedsstimmung vom Urlaub in Teneriffa. Es ist Montagabend, die Sonne ist gerade hinter der Insel Gomera verschwunden. Der Tag war heute recht trübe. Erst am Abend kam die Sonne etwas hervor. Den Teide hat man überhaupt nicht sehen können. Und jetzt fange ich noch ein wenig die Brandung ein. Gegen 11 Uhr, in 2 Stunden, wird wieder der Höchststand des Wassers sein. Während man in Gomera den Sonnenuntergang nie so mitbekam wie zum Beispiel an der türkischen Riviera in Alanya im vergangenen Jahr, weil die Sonne über der Insel La Palma untergegangen ist, war es heute so, dass die Sonne zwar schien, aber dann plötzlich über den Passatwolken von La Gomera verschwand. Es war ein schöner Urlaub. Besonders die Insel Gomera hat mir sehr gefallen. Und mit diesen Eindrücken des Meeres sage ich auf Wiedersehen, Teneriffa, März 1992.
Sie hörten Tape Tales. Die vielen Leben der Kompaktkassette, Episode 3. Stimme Charlotte Simon, Konzept, Regie, Ton und Schnitt Toben Piel, eine Produktion für den SWR 2023.